Die Boyband der Klassik war das, die Hanke Brothers aus Sindelfingen mit Express Yourself. Live erleben können sie die vier Brüder am übernächsten Sonntag, dem 21. Mai. Da spielen sie im Theaterhaus Stuttgart und sie sind dabei nicht alleine. Der Schauspieler Boris Aljinovic steht mit ihnen auf der Bühne bei der szenischen Lesung Gestrandet. Hallo, Herr Aljinovic.
Hallo.
Herr Aljinovic, Gestrandet heißt das Programm. Sie lesen aber nicht aus Robinson Crusoe, was man denken könnte, sondern aus dem Erzählband Die Inseln, auf denen ich strande, von Autor Lucien de Preyck. Mhm. Warum dieses Buch?
Das Buch handelt von 18 Strandungen. Und als Buch ist das natürlich sozusagen, der strandet immer wieder. Und da fragte ich mich als Seemann, der ich ja irgendwie zumindest hobbymäßig bin.
Segler,
welcher Trottel schafft es denn so oft zu stranden? Und habe sozusagen gegen diese amüsanten Strandungen, in denen er seine Emotionen beschreibt, habe ich dann etwas dazu geflochten, was sozusagen haltbietend ist für die seemännische Sicht der Dinge. Und das zusammen mit der Musik ergibt dann vielleicht so ein Bild von, tja, stranden und wieder aufstehen, sich halten und weitermachen und fröhlich sein.
Hm. Ja, dieses Buch von Lucien de Preyck, das ist ja 2012 erschienen und die Inseln, die dieser Ich-Erzähler mehr oder weniger unfreiwillig bereist, die könnten ja unterschiedlicher nicht sein. Von der typischen einsamen Insel bis zu Mallorca ist alles dabei. Wenn Sie sich das aussuchen könnten als Segler, wo würden Sie denn gerne mal stranden?
Ich glaube, die aufregendste Strandung oder Landung, ich bin ja nicht gestrandet, war Färöer, weil die Färöer sind so 800 Meter große wie Fjorde, nur es sind halt kleine Kanäle zwischen Inseln, in denen das Wasser rumort und strömt und in denen der Atlantik halt trotzdem noch mit großen Strömungen wütet und so. Und dann kommt man in einen kleinen Hafen und da ist man dann sicher. Und das fand ich die aufregendsten Landungen tatsächlich, die Färöerinseln.
Also Sie sind ein so guter Segler, dass Sie tatsächlich so über echtes Meer segeln. Nicht so auf dem See, sondern so richtig weit weg und mit Wind und Wellen und so.
Ja, auf dem Atlantik, ja. Einmal bin ich zu den Färöern mit meinem Sohn gesegelt und weiter nach Island und dann blieb das Boot im Winter da und mein Sohn fuhr weiter nach Kanada. Das war sozusagen seine Abiturreise und bin ich wieder alleine zurück und auch wieder über die Färöer und dann halt nach Irland, um dann da Sommersegeln zu machen, ja.
Aber Sie sind ja Berliner, also sogar ein echter Berliner, ne? Also richtig da geboren und aufgewachsen. Da gibt's ja im Prinzip die Spree und so kleine Seen drumherum. Wie kommt man da zum Hobby Segeln? Geht das auf der Spree tatsächlich?
Man muss sagen, dass die Wasserflächen Berlin auszeichnen. So auf dem Wannsee, das ist ganz groß, oder auf der Havel kann man sehr gut segeln lernen. Also viele große Segler jetzt, zum Beispiel Robert Stanjek kommt aus Grünau, dem Segelverein, der jetzt das German Offshore Team gemacht hat. Also es kommen sehr viele große Segler aus Berlin. Man denkt, in Hamburg könne man besser, aber die Alster ist viel kleiner als alles, was wir so an Wasserfläche haben in Berlin. Und da gibt es eine ganz lebendige, auch auf Hochsee schauende und dort fahrende Segelgemeinschaft. Also hier kann man gut segeln lernen, weil jemand macht das Fenster auf und dann dreht sich der Wind. Das muss man dann können. Und mein Vater kam von so einer Insel und da haben wir immer Ferien gemacht. Also ich habe da nie gelebt, aber von so einer Adria-Insel. Und da fand ich immer Boot haben so toll. Und irgendwann später, als ich ein bisschen Geld hatte und alles sehr stabil war, dachte ich, ach, ich interessiere mich für Segeln, setzte mich auf so eine Wannseejolle und von dem Tag an gibt es, glaube ich, keinen Tag, an dem ich nicht ans Segeln dachte.
Und inzwischen sind Sie atlantiktauglich. Es gibt ja immer diese Frage, was würdest du mitnehmen auf eine einsame Insel? Wie ist denn das für Sie als Segler? Also für den Fall, dass man doch ungewollt irgendwo strandet. Haben Sie so Dinge dabei, wo Sie denken, das bräuchte ich dann echt?
Die Strandung ist sehr unwahrscheinlich. Und was würde ich dann mitnehmen auf die einsame Insel? Der Gedanke kommt mir gar nicht. Ich glaube, meine Liebste.
Okay, ja gut. Ich würde gern mit Ihnen nochmal über dieses Format szenische Lesung sprechen. Sie sind ja Schauspieler, vielen noch gut in Erinnerung als Berliner Tatortermittler. Engt es Sie nicht total ein, nur zu lesen und kaum zu spielen?
Ich finde das überhaupt nicht einschränkend. Eine Theateraufführung, wo ich jetzt mit Partnern in einem Theater eben spiele und wir in Beziehungen gehen und da Figuren spielen, das ist schon was anderes, Aber als Einschränkung empfinde ich das nicht, sondern wirklich eher als Genuss.
Sie sagen, Theater ist ganz was anderes. Also ich glaube, gefühlt würde ich sagen, das komplette Gegenteil einer szenischen Lesung ist das Freilichttheater auf der riesigen Bühne vom Wormser Dom.
Ach ja.
Bei den Nibelungenfestspielen, da waren sie ja 2019 zu sehen. Just in diesen Tagen starten tatsächlich die Proben für die diesjährige Uraufführung. Diesmal soll die Figur Brünhild im Zentrum stehen. Haben Sie als Worms-Veteran ein paar Tipps für die Kolleginnen und Kollegen, wie man diesen Kraftakt Nibelungenfestspiele meistern kann?
Ganz einfach bei sich bleiben und sagen, okay, das ist das jetzt, was hier passiert. Und als Teil im Räderwerk, was ich da ja auch war, kann ich nur sagen, okay, verstehe ich, was hier um mich herum passiert? Kann ich das bedienen? Kann ich da was bewirken? Das ist halt auch ein bisschen Handwerk.
Handwerk ist das Stichwort. Ihr Handwerk und Ihre Technik haben Sie gelernt an der legendären Schauspielschule Ernst Busch, und zwar Anfang der 90er Jahre, also kurz nach dem Mauerfall. Diese Schule, die liegt ja im Ostteil von Berlin. Ohne Wiedervereinigung hätten Sie da also gar nicht studieren können, richtig?
Nee, ohne Wiedervereinigung hätte ich wahrscheinlich gar nicht studiert. Und dann fiel die Mauer und ich dachte ganz strategisch, ich glaube, jetzt wird die Stadt A teuer und B braucht man in Deutschland für alles einen Führerschein. Jetzt machen wir eine Ausbildung, Grafik oder Schauspiel. Und Schauspiel war halt früher die Bewerbung. Und dann wurde ich auf der HDK genommen und der Ernst Busch. Und ich entschied mich für die Ernst Busch, weil da waren die Leute so weniger verkopft, sondern so im Machen. So, Tag, ey, Prüfung, viel Spaß. Und nicht, ach ja, ich möchte gern Theater. Es war halt nicht verkopft. Und das DDR-Theater hatte ja noch so ein ganz großen Gesellschaftsbezug.
Sie sagen, es war nicht so verkopft an der Ernst-Busch-Schauspielschule. Gleichzeitig gilt diese Schule ja bis heute als Kaderschmiede, was so ein bisschen so ein schwieriger Begriff ist, ne? Also man weiß, dass der das hinter sich gelassen hat, der ist top und super einsetzbar, aber es klingt nicht so richtig einfach, Kaderschmiede. Und in letzter Zeit wird ja viel darüber diskutiert, dass beim Film, aber auch beim Theater der Umgangston manchmal sehr rau ist, die Arbeitsbedingungen teilweise psychisch und physisch kaum zu ertragen sind. Arbeitsschutz ist ein Stichwort. Wenn Sie auf Ihre 30 Jahre in dem Beruf zurückblicken, kam es da oft vor, dass Dreh oder Proben eher eine Tortur waren oder war das die Ausnahme?
Naja, also es ist halt ein emotionaler Raum. Also wie ist man da erwachsen emotional in diesem Theaterbetrieb? Das ist ja ganz schwer, weil es ist ja auch die Aufforderung, da in seiner ganzen Emotionalität, also sozusagen auch in einer Unreife dort zu arbeiten. Wenn man jetzt Dramen sieht, dass halt eben Leute nicht erwachsen und vernünftig miteinander umgehen, ist ja der Regelfall bei einer Erzählung. Und wie reagiert man darauf? Das heißt also, es geht um hohe Emotionen, die man musikalisch betrachten kann, aber auch nicht immer. Also die Verunsicherung ist ja auch enorm. Und dann passieren so Sachen, dass Leute sich nicht benehmen können, also das nicht aushalten. Schwierig wird's, wenn dieses nicht aushalten können von dem, was da als Thema da ist, persönlich auf irgendwen gemünzt wird und dann die Unsicherheit in einem Angriff versteckt wird, der einfach nicht in Ordnung ist. Und sei es irgendwie ein Regisseur, der es braucht, Schauspielerinnen schlecht zu behandeln, weil er sich dadurch irgendwie in seiner Unsicherheit gegenüber denen kaschieren muss. Das ist ja dann schrecklich. Das ist eigentlich armselig, aber es kommt ja auch durch und es kommt dann sehr viel negative Energie in so eine Produktion und auch die bewegt ja was. Ich finde das dann halt einfach schade. Also weil die Ressource Mensch und Gedankenfähigkeit, die wird ja dadurch minimiert. Es ist nicht nur verletzend, also es gibt ja viele, viele Verletzungen, die man auch in der Presse liest und so, die auch wirklich veritabel bis hin zu ausgesprochen kriminell sein können. Aber das Eigentliche, was ganz schade ist, für das Künstlerische, eine Geschichte zu erzählen, etwas zu erzählen über die Verwaltung von Leid, Not, Idealen, Aussichten, gescheiterten Aussichten, ja, das wird ja nicht besser, wenn das schon in der Sache in sich krankt. So würde ich das sehen.
Dann ist es eine wichtige Debatte, die da gerade geführt wird, höre ich daraus. Sie haben lange mit dem Gedanken gespielt, Grafiker, Comiczeichner zu werden. Und das ist ja dann auch wieder das Gegenteil des Schauspielers. Da sitzt man vermutlich meist ziemlich alleine an einem Zeichentisch, statt sich mit anderen großen Künstler-Egos auseinandersetzen zu müssen. Denken Sie da manchmal noch drüber nach, über dieses Was wäre wenn, also wenn es statt der Bühne doch das Atelier geworden wäre?
Also ich hatte zum Abitur sowas wie eine Mappe fertig, also zumindest unheimlich viel gezeichnet, viel zu viel, um in der Schule immer aufzupassen, und fand dann den Weg in eine Werbeagentur. Eine junge Berliner Werbeagentur. Und mit der Wende war das da auch spannend noch, diese Zeit, wo dann plötzlich Bundesliga-Werbeagenturen kamen. Und ich guckte mir das schon an, was da zu tun ist. Also, tja, wo zeichnet man? Dann kann man Humorist versuchen zu werden oder für, und weiß ich nicht, in irgendeiner Zeitung seine Seite haben. Oder man kann sich so einem Comic anschließen, und das habe ich dann auch gesehen, wie dann halt eben 12 Leute an einer Seite arbeiten. Man denkt immer so, hui, so ein Tim und Struppi oder so ein Asterix, der hat da alleine rumgemalt. Hat er ja nicht. Das waren ja Büros, das waren ja Manufakturen, in denen sehr genau gearbeitet wurde. Oder später dann habe ich Zeichner kennengelernt, großartige Leute, Storyboard-Zeichner, also wirklich Leute, die das dann geworden sind. Und ich bin ganz froh, dass ich das nicht gemacht habe. Aber ich bin auch sehr froh, dass ich immer noch zeichne. Also das ist mir geblieben. Also es gibt auch kaum einen Tag, wo ich nicht mal irgendwie rumkritzel.
Teilweise auf dem Segelboot vermutlich.
Nee, auf dem Segelboot ist Zeichnen aus zwei Gründen schwer. Erstens wackelt's und zweitens sind die Hände meistens sehr schwer dann von den vielen Anfassen und so, sodass die Finger krumm sind. Aber auch dort gibt es bei schönem Wetter ein toll vollgemaltes Logbuch, wo alle Einträge rechtlich in Ordnung sind, aber eben auch manche lustige Zeichnungen.
Das klingt so, als könnte man das ausstellen, habe ich den Eindruck.
Ich hatte schon einmal die Ehre einer Ausstellung. Ich gemerkt so, Kunstmarkt, man geht da nicht hin und bewirbt sich, sondern Galeristen, die sagen, hatten Sie schon mal eine Ausstellung? Dann will ich den Katalog sehen und Ihre Werkstatt und mein Arbeitszimmer. Also ist auch so ein bisschen komisch, aber ja, jetzt die Hanke Brothers haben auch gesagt, wollen wir da nicht was machen? Oder ich habe halt im Theater habe ich mit den Zeichnungen als Dias gearbeitet, die ich gemacht habe, so für Karneval der Tiere war dann das Bühnenbild halt eine Zeichnung, wo alle Tiere irgendwie sich tummeln und so. Also, oder im Theaterplakat habe ich dann halt hier und da mal gemacht. Also es gibt so Anwendungen, aber Beruf ist es halt nicht geworden.
Ja, wer weiß, vielleicht kommt das noch. Boris Aljinovic, alle unseren prominenten Gesprächsgäste haben einen Musikwunsch frei und Sie haben sich entschieden für das Duett de Fleur von Lakmé. Warum?
Es gibt eine Szene in einem Film und irgendwie war diese Melodie da und da entdeckte ich das überhaupt. Und das hat mich zum Beispiel, als ich jetzt in Hamburg, die vorletzte Produktion war Onkel Vanya. Und da war ich Onkel Vanya und irgendwie mich das immer interessiert als Stimmung, diese Musik. Es ist so ein fröhlicher Sieg von unten, so eine Erleichterung, so ein paradiesisches, dann ist das auch egal und ich habe gewonnen, oder? Es hat so was Trauriges, gleichzeitig was Schwebendes. Also es hat so eine Stimmung, die ich sehr, sehr mag.
Ja, schön, dass Sie uns das mitgebracht haben. Der Schauspieler Boris Aljinovic am 21. Mai ist da live zu erleben im Theaterhaus Stuttgart mit der szenischen Lesung Gestrandet. Herzlichen Dank, Herr Aljinovic.
Danke Ihnen.